willkommen beim 58. Digitag vom Taxanzeiger. Heute ist der 17. April 2008. Mein Name ist Roger Zedi.
Ich bin der Matthias Schüssler.
Und heute haben wir zwei Gäste von der Uni Zürich bei uns. Das wäre zum einen Eva Seiler, sie ist Ethnologin und Leiterin vom E-Learning Center an der Uni Zürich. Und ebenfalls da vom E-Learning Center von der Uni Zürich ist der Matthias Roos. Herzlich willkommen bei uns. Wenn ich vielleicht Frau Seiler oder Eva Seiler gerade schnell fragen, wie bist du zum E-Learning gekommen?
E-Learning ist für mich eine Form von einem Entwicklungsprojekt. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es hat viele Parallelen. Wir arbeiten in der Lehrentwicklung und früher als Ethnologin haben wir uns auch immer Gedanken gemacht über diesen Bereich. Und also das ist gar nicht so fern. Man hat viele kulturelle Kontexte, ja. Auch an der Uni Zürich.
Also kurz gesagt, es ist nicht nur eine technische Sache, sondern vor allem auch eine zwischenmenschliche sehr wahrscheinlich oft.
Ja, da sind Sie sicher auf der richtigen Spur, ja. Wenn Sie es so anschauen.
Ja. Matthias Roos, wie ist das bei dir? Du bist ja Medienpädagog, nein?
Ja, auch. Ist, wahrscheinlich gehört das ein bisschen mit zur Frage, die jetzt gleich kommt, nämlich wie ich zum E-Learning gekommen bin.
Genau.
Das war im Studium, also ich habe in den 90er Jahren studiert und da kam das Internet, der Computer ja gerade auf. Und das beschäftigt einen dann so im Studium. Man muss dann auf einmal Hausarbeiten mit dem Computer schreiben und das Internet war da und man konnte recherchieren. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auch auf Bildung gehabt. Und ich habe Erziehungswissenschaften studiert und insofern war der Schritt gar nicht so weit, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Und dann gab es auch Ende der 90er Jahre dann erste Studiengänge dann im Bereich Medienpädagogik, Mediendidaktik, Medienforschung. Das wurde dann damals noch ein bisschen breiter gesehen und es kam alles so langsam auf. Und es war ja auch ein großer Hype, der damals Ende der 90er Jahre so entstanden ist. Und da bin ich dann einfach aufgesprungen auf dem Zug und habe mitgemacht.
Okay. Ja, wir reden ja nachher noch ausführlich über, was ihr alles genau macht und das E-Learning Center alles macht an der Uni Zürich. Für den Moment mal merci. Dann frage ich mal den Matthias, hat es Feedback gegeben zu der letzten Sendung?
Ja, eine Rückmeldung hat es gegeben. Linus Walter schickt uns ein Lob, und zwar nicht nur zu der letzten Sendung im Speziellen, sondern allgemein. Ich wollte schon lange mal Danke sagen für die Digitalks. Ich höre euch jede Woche. Ein kleines Plus, das ich speziell erwähnen möchte, damit es nicht plötzlich abgeschafft wird, sind die Kapitel. Ich schätze diese Kapitel sehr, so kann ich auf dem iPod ein Kapitel leicht überspringen, falls es mich mal ausnahmsweise nicht so interessieren sollte. Ich vermisse diese Möglichkeit bei allen anderen Podcasts. Ihr seid die Einzigen, die sich die Mühe machen und sich Zeit dafür nehmen. Ja.
Umso mehr freut es mich, dass die Leute das auch merken. Mhm. Ja.
Es gibt ein bisschen zu tun, aber wir schätzen das eigentlich selber und darum werden wir das eigentlich auch beibehalten.
Ja. Wunderbar, dann machen wir doch gerade weiter
Genau. Mit
den News von der Woche.
Gehen wir zu den News von der Woche. PsyStar, ein Unternehmen aus Miami, bringt einen Open Computer. Das ist ein Macintosh-Klon für $400. Auf dem läuft eben das Mac OS X. Ursprünglich hätte das Gerät Open Mac heissen, dann ist aber natürlich der Markenschutz ins Spiel gekommen und dann haben sie sich etwas anderes überlegen müssen. Der Übername, der das Gerät schon hat, ist Hackintosh. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ob Apple dem Treiben von diesen PsyStar so datenlos wird zuschauen oder ob der Hackintosh dann ein jähes Ende wird nehmen. Weil offiziell ist es ganz klar, es gibt das Mac OS X nur zusammen mit Hardware von Apple. Was meint ihr, wie gross sind die Überlebenschancen von dem Hackintosh?
Ich glaube nicht so groß. Ich meine, ich finde das eine spannende Entwicklung. Fürs E-Learning hat das, glaube ich, nicht so eine große Relevanz, weil wir eher betriebssystemunabhängig sind. Aber ich finde, für alle, die mit einem US-Betriebssystem arbeiten wollen und einen billigen Rechner sich da kaufen möchten, ist das eine schöne Entwicklung. Aber ich glaube, rechtlich haben sie nicht so große Chancen.
Was seht ihr dann? Hat Apple für Möglichkeiten, den Hackintosh zu verhindern, Roger?
Also ich bin ziemlich überzeugt, dass es ihn gar nie wird geben. Mhm. Erstens, die Firma ist ja nicht so schaurig seriös, so wie es aussieht. Also viel mehr als Webseiten und der Namen und das. Ja. Und die Ankündigung gibt es noch nicht von diesem Computer. Das ist das eine. Und das zweite kann Apple kann natürlich erstens rechtlich eindecken mit Gerichtsverfahren und so weiter. Und zweitens müsste ich nur einmal an der Software etwas ändern und dann läuft das nicht mehr auf dem anderen Rechner. Also ich würde nie so etwas kaufen, wenn es nicht offiziell abgesegnet ist.
Ich fürchte auch, die Chancen, dass es dann gleich nicht mehr funktioniert, sind relativ gross. Aber grundsätzlich findet ihr es gut, dass da ein Unternehmen vorprescht, allenfalls auch vor Gericht geht und sagt, die Lizenzbestimmungen von Apple, Hardware an Software zu koppeln, das macht eigentlich keinen Sinn und wir wollen, dass das separat gibt und dass der Konsument da wahlfrei hat.
Also, wir schauen dem im Prinzip gelassen zu. Wichtig am ganzen Prozess ist, dass Hard- und Software erschwinglich sind, dass viele Leute das können brauchen können. Das heisst, auch unsere Studierenden können es ohne größere Probleme sich anschaffen, weil es ist ganz klar, sie brauchen das heutzutage.
Roger, würdest du es generell aber jetzt unabhängig von diesen Psy, von dem konkreten Modell begrüßen, wenn es wieder so eine Klonszene gibt, wie es sie ja mal von 1995 bis 1997 gegeben hat, wo es auch Apple-Rechner oder Apple-kompatible Rechner von anderen Herstellern gegeben hat?
Ja. Die Erfahrungen von dieser Zeit haben ja einfach gezeigt, dass es eigentlich viel zu spät war, um noch Klons zuzulassen. Apple hat das lange nicht gemacht. Im Gegensatz zu Microsoft, wo ihr das System allen gegeben hat. Und dann ist es spät gewesen. Und was passiert ist, ist einfach, die haben dann schon Maschinen verkauft, die Klonhersteller, aber nicht zugunsten. Also quasi nicht, dass der Mac-Anteil gewachsen wäre, sondern einfach der Apple-Anteil ist zurückgegangen. Also, und das ist etwas vom Ersten gewesen, wo der Herr Jobs abgeschafft hat, als er zurückgekommen ist zu Apple.
Also so
ich sehe gar nicht, dass, und Apple geht es wunderbar im Moment. Die haben überhaupt keinen Grund, dass sie das wieder zulassen sollen.
Genau, also schon allein von dem kann man sich vorstellen, dass der Jobs das ganz und gar keine gute Idee findet.
Kein Thema, glaube ich.
Und man kann nur sagen, jeder, der so einen Kompi kauft, der ist selber geschuld, weil er wird nämlich nicht lange funktionieren.
Also. Früher oder später muss er dann Linux oder Windows drauf tun.
Genau. Gehen wir zum nächsten Thema. Die Schweizer Stiftung für Konsumentenschutz hat eine Online-Petition gestartet. Auf grundverschlüsselung.ch kann man gegen das Gerätemonopol beim digitalen Kabelfernsehen unterschreiben. Heute ist es so, dass man, wenn man bei Cablecom oder bei einem anderen Kabelnetzbetreiber, der digitales Fernsehen schauen, muss so eine Set-Top-Box haben vom Betreiber. Die kann man mieten oder kaufen. Das ist aber nur darum nötig, weil die Betreiber eben proprietäre Verschlüsselungssysteme brauchen. Wenn das digitale Fernsehen nicht verschlüsselt oder mit einem offenen Standard verschlüsselt wäre, würde man die Set-Top-Box nicht brauchen. Viele moderne Fernsehgeräte können nämlich Digital TV von Haus aus ohne eine Set-Top-Box. Oder man könnte dann irgendeine kaufen, die einem halt von den Funktionen und vom Preis her am besten gefällt. Kurze Frage. Die Runde, wer unterschreibt die Online-Petition?
Ich habe gar keinen Fernseher.
Okay, ich habe sie ehrlich gesagt auch noch nicht unterschrieben.
Also als Privatperson würde ich es auch noch nicht unterschreiben, aber ich würde es vielleicht unterstützen. Ich finde es grundsätzlich gut, offene Standards zu haben.
Sagen. Grundsätzlich ist Offenheit klingt immer gut und in dem Fall aber bin ich jetzt nicht so sicher, dass das wirklich das Leben der Kunden vereinfachen würde, wenn man nachher müsste in Mediamärkte oder in Interdiscount gehen, selber eine Box kaufen.
Also ich habe in dem Fall als Einzige in dieser Runde unterschrieben. Und ich finde, also ich meine, das hindert ja die Netzbetreiber nicht daran, ihre Set-Top-Box weiterhin anzubieten. Und jeder, der sich es einfach machen will, kann die bestellen.
Ja, also ich weiß nicht, wie kompliziert die Technik dahinter ist. Aber ich glaube, es hat in dem Fall auch gewisse Vorteile, wenn ich das Gerät gerade vom Anbieter habe. Weil der mir dann wenigstens garantiert, dass die Grundfunktionen auch funktionieren. Aber wenn ich jetzt irgendwie in den Ladengang mir so eine Set-Top-Box kaufe, die heim ansteckt, dann würde ich jetzt mal sagen, ist die Chance relativ groß, dass es dann gleich nicht alles wirklich funktioniert. Oder ob es dann zwei Jahre später immer noch funktioniert.
Das mag sein, aber auf der anderen Seite ist es doch eigentlich grundsätzlich schon ein bisschen diskutabel.
Ja, aber warum, es gibt, ich finde halt, ich finde, es gibt kein Grundrecht auf digitales Fernsehen. Es ist nicht irgendwie ein Menschenrecht, dass man das überkommt. Es ist ein Angebot, das du in Anspruch nimmst oder nicht. Und dann, ja, habe ich eigentlich lieber eins, das funktioniert, als irgendeine komische Offenheit, die mir irgendeine eine Pseudo-Freiheit bringt.
Aber das stimmt doch wirklich nicht. Es gibt doch einen Standort, wo DVB-C heisst.
Ja, und es gibt viele Standards, die irgendwie schöne Abkürzungen haben, aber ich glaube...
Nein, das ist doch der Vorteil von einem Standard, dass du kannst sagen, das funktioniert.
Ja, aber schau doch HDTV an, die haben sich bis jetzt noch nicht mal können genau einigen, wie jetzt die Übertragungsstandards aussehen in Europa und. Also Standards sind immer schön, aber ich bin eigentlich auch froh, wenn ich einen Anbieter habe, der sich um das kümmert und ich habe gar nichts zu tun mit dem.
Mhm. Und du findest es auch richtig, dass du zum Beispiel... Beispiel Cablecom Italia, das Paket von der Cablecom für die Leute, die gerne italienische Sender haben, zahlst du 12.50 Franken extra.
Das finde ich super, weil ich die nicht will. Nein.
Und dort sind
das
Sender
aber
dabei,
das, das hat ich nicht.
Dort sind Sender dabei, wo du, wenn du zum Beispiel Freiheit hast von deinem Vermieter, einen Satellitenschüsseln aufzubauen, kommst du dir gratis um Franco über, ohne dass du einen Rappen extra musst zahlen. Und bei der Cablecom zahlst du 12.50 Franken extra, nur dafür, dass die dir das auf ihrem eigenen, selber definierten Standard
ins Haus liefern. Das ist dann wieder irgendeine andere Vermarktungsfrage. Das hat jetzt noch nichts grundsätzlich mit dem Kästchen zu tun, oder?
Molles hat natürlich schon damit zu tun, dass wenn es einfach frei unverschlüsselt gesendet wird, dann kommst du einfach so über.
Ich, ja.
So wie das bei deinem analogen
das kann,
Fernsehen
das
ist.
Das mag man stossend finden, aber ich finde auch da, das sind irgendwie Angebote, die kann man nutzen oder nicht. Es gibt keinen Zwang und es gibt kein Recht drauf. Also.
Ja, aber wenn du in einer Wohnung wohnst, wo Cablecom versorgt wird und du
von deinem Vermieter... Könnte immer im schlimmsten Fall Bluewin nehmen, oder?
Und dort ist aber je nachdem die Verschlüsselung auch so.
Ja, ich sage ja, aber ich finde es auch nicht so schlimm.
Du unterschreibst darum auch diese Petition nicht.
Ja, also ich finde, es gibt schlimmere Probleme auf dieser Welt, ja.
Aber das können wir zu allen unseren Themen
sagen. Das stimmt.
Gehen wir zum nächsten Thema. Vielleicht auch nicht so ein grosses Problem, aber wir werden es gerade sehen. Google will nämlich ins sogenannte unsichtbare Netz vorstoßen. Das unsichtbare Netz, das sind die Teile vom Internet, die für die Suchmaschinen nicht sichtbar sind. Also zum Beispiel Seiten, wo man sich anmelden muss, wo hinter einem Abfrageformular stecken. Die hat der Googlebot, also die Software, die Webseiten indiziert für die Suchmaschine, bislang nicht gefunden. Jetzt will Google eben dem Googlebot beibringen, wenn er auch hinter die Formular schauen kann. Grundsätzlich findet ihr das sinnvoll, dass jetzt Google auch das unsichtbare Netz erschließt?
Ich bin mich gewöhnt, so Fragen immer auf eine konkrete Anwendung zu reduzieren. Und ich hätte jetzt im Prinzip ganz gern, wenn man könnte, das Online-Vorlesungsverzeichnis finden über eine Google-Abfrage. Ist im Moment aber nicht der Fall, weil das auch datenbankbasiert ist. Ja, hat schon sinnvolle Anwendungen, hat sicher auch tausende von Problemen an anderen Orten hindurch.
Eines von diesen Problemen, die gewisse Leute sagen, ist, dass Google allenfalls Sachen findet, die gar nicht vorgesehen sind, dass Google die findet. Eben Sachen, die vielleicht passwortgeschützt sind, wo man einen Anmeldenamen braucht. Seht ihr das, Matthias zum Beispiel? Ja. Haltest du das für ein reales Problem?
Es ist ein ganz komplexes Problem, denke ich, was dahinter steckt. Also das eine, was du wirklich sagst, ist ja mal die Gefahr, was möchte ich freigeben und was kommt dann die Öffentlichkeit, ohne dass ich es vielleicht möchte. Das ist natürlich ein Problem, also wo man auch gucken muss, dass man da auch seine persönlichen Seiten schützen kann, dass sie eben auch nicht gefunden werden. Also ich finde, das ist wichtig. Da gibt es ja aber, glaube ich, auch Möglichkeiten, eben das auszuschließen. Ich glaube, das betont Google auch, inwiefern das dann wirklich der Fall ist. Ist nochmal eine andere Frage, da muss man hingucken. Was für uns relativ wichtig ist im Kontext Universität, Studium und so weiter, ist, dass natürlich auch viele Studierende nach Informationen im Netz suchen. Und da natürlich auf allerlei Dinge stoßen oder auch nicht stoßen, die wichtig sind. Das Problem bei der ganzen Geschichte jetzt mit dem unsichtbaren Netz ist natürlich, oder die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist die, bringt es ein Mehr an Qualität? Also ich bekomme ein Mehr an Masse. sicherlich, aber bekomme ich auch mehr an Qualität. Und das entscheidet sich, glaube ich, nicht allein darüber, dass ich jetzt in diese Bereiche des Netzes vorstoße, sondern was mir nachher die Suchmaschine auswirft an Qualität. Ne?
Das wäre also ein bisschen meine Frage, wie geschickt, also der Googlebot müsste ja relativ geschickt mit diesen Formularen umgehen und auch irgendwo begreifen, um was das es eigentlich geht, warum dass es so ein Formular hat. Also wenn er dann irgendwie probiert, Gästebücher, wo man könnte per Formular etwas einschreiben, zu knacken quasi, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Also, aber allenfalls hat ja da Google Labs wieder mal das Ei vom Kolumbus ausgeworfen. Gehen wir doch zum nächsten Vorstoss. Der Film, wenn wir ihn im Kino oder zuhause am Fernsehen anschauen können, soll in die dritte Dimension vorstoßen. Diese Woche ist in Las Vegas nämlich das 3D Home Konsortium gegründet worden. Die will 3D-Technik in die Wohnzimmer bringen. Wir könnten dann Film nicht mehr flach sehen, sondern mit räumlicher Tiefe dreidimensional halt. Philips, Samsung, Walt Disney und IMAX sind bei diesem Konsortium unter anderem dabei. Und das Animationsstudio Pixar will ab 2009 nur noch 3D-Filme ins Kino bringen. Nach Surround Sound und HD ist das jetzt die letzte Bastion in der Unterhaltungselektronik, die dritte Dimension. Sehen Sie das auch so?
Ich finde das eine ganz spannende Geschichte. Und was ich mich dabei immer frage, ist, wenn ich jetzt in die Blockbuster gehe mit meinem Kind auch und die dann sehe und denke mal, oh Gott, wenn ich das früher als 12-Jähriger gesehen hätte, ich hätte nächtelang nicht schlafen können. Ja. Und wenn ich mir auch 3D-Filme jetzt angucke, denke ich immer, das ist ja noch so von der Emotionalität einfach nochmal viel, viel stärker.
Also das noch mehr drin.
Da ist man einfach noch mehr drin und da frage ich mich, ob die nicht jetzt um Kinokassen denn zusätzlich irgendwelche Pharmaka verteilen müssen, damit die Leute das auch überleben. Also, ich finde es wirklich eine spannende Geschichte, die sicherlich, wenn sie erstmal da ist und etabliert ist, wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen können und denken nachher, es war irgendwann mal alles platt, wie konnten wir das gucken. Ja. Ne? Also das ist so ein Aspekt der ganzen Geschichte. Was mir dabei, ich komme so mal ein bisschen auf den Bildungsbereich zu sprechen, noch einfällt, ist natürlich Second Life. Als so eine dreidimensionale Umgebung, wo ja auch zunehmend Bildungsveranstaltungen, also Universitäten sind da stattfindet. Und das ist natürlich ein Szenario, was hinzukommt, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass man über so dreidimensionales Fernsehen auch irgendwelche Lernszenarien nachher umsetzen kann, wo man eben nicht nur irgendwas eingibt auf Buchstabenbasis, sondern wirklich vielleicht auch Leute dabei hat, die man sehen kann und dass sich dadurch vielleicht auch sowas wie Interaktion verändert.
Realer wird da irgendwo.
Vom Gefühl her, ne? Also ja, nicht wirklich, aber so vom Gefühl her. Ne? Also das finde ich spannend, das vielleicht gekoppelt mit einer Bildschirmdiagonale von 3,5 Meter ist eine spannende Geschichte.
Schon ein anderes Erlebnis. Ja. Roger, 3D-Film gibt es ja an sich eigentlich schon lange. Der erste war Robinson Crusoe 1947. Bekannt ist auch der Weiße Hai 3D aus dem Jahr 1983, der dritte Teil von der Killer-Hai-Story. Technisch hat das bislang nicht so überzeugt. Siehst du jetzt eine Entwicklung, wo das also, besser wird?
Was lässig ist, ich habe die Philips-Bildschirme schon gesehen vor etwa 3 Jahren oder noch länger. Sind wir mal in einem Labor von Philips, dort haben sie schon so Zeug gezeigt. Das Coole ist, du brauchst keine Brille. Das kann man sich am Anfang gar nicht echt vorstellen. Es hat aber gewisse, wie soll man sagen, es hat ziemlich enge Grenzen. Also wenn du zum Beispiel dich seitlich verschiebst, relativ zum Bildschirm, dann ändert sich das Bild je nachdem. Und ich glaube, die Gefahr, dass man Kopfweh bekommt oder dass es einem so schlecht wird, ist eben eigentlich relativ gross. Ja. Und darum glaube ich nicht, dass es in naher Zukunft wirklich für den breiten Unterhaltungsmarkt eine Anwendung wird sein. Das ist ja, die Meldung war im Zusammenhang mit einer grossen Bildschirmmesse in Tokio.
Genau.
Die brauchen ja immer so Nachrichten, um für ihre Messe überhaupt werben, damit überhaupt jemand kommt schauen. Ich glaube, interessant ist das sicherlich für Mediziner, wo irgendwelche Tomographenbilder gerade so könnten anschauen, oder für Architekten, wo irgendwelche Modelle müssen sehen. Dort, ich glaube, es gibt sicher sinnvolle Anwendungen, wo das jetzt auch relativ bald mal sich wird verbreiten, aber die Heizstube sehe ich ehrlich gesagt noch länger nicht. Außer vielleicht vielleicht für Games, also für, bei den Gamern ist ja das immer ein grosses Thema, aber ich glaube nicht, dass es wirklich dass das auch Nachfrage nach dem überhaupt
also gibt. Wenn dann mal HD überall durch ist, können wir dann das als nächsten Schritt ins Auge fassen.
Ja, das würde heissen, du musst jetzt ein paar Jahre schon wieder einen neuen Fernseher kaufen.
Klar. Ja. Kommen wir noch zum letzten Vorstoß. Vorstoß Nummer 3. Apple stoßt nämlich in Konzerthalle vor.
Ja.
Mit iTunes wollen sie auch Konzertveranstaltung, Live-Musik machen. Am 26. April gibt es in Berlin iTunes Live. An 15 Konzertabenden spielen 30 Bands. Die Aufnahmen von diesen Konzerten gibt es dann nachher auf iTunes zu kaufen. Künstler sind mir so weit unbekannt oder hat euch jemand...
Ich habe die Liste nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ich weiss es nicht. Niemals
sind irgendwelche also sind keine Super-Acts drunter.
Okay.
Ist das jetzt ein PR-Aktion, ein Versuchsballon oder ein ernsthafter Versuch, wirklich von Apple als Konzertveranstalter Fuß zu fassen?
Also offensichtlich spielt da Technologie die grössere Rolle als der Inhalt, sonst wüsste man nämlich, was für Gruppen auftreten.
Nein, das kann auch meine
Unkenntnis sein. Ich habe ehrlich gesagt nicht einmal nachgeschaut, wer auftritt oder so, muss ich sagen. Ich weiss nur, dass sie das vor einem Jahr schon zu London gemacht
haben.
Und sie haben vor, ich glaube auch letztes Jahr, haben sie das in San Francisco oder in New York oder an beiden Orten auch schon gemacht. Es ist einfach ein Marketing, ein relativ geschicktes Marketing-Tool für exklusive iTunes-Inhalt. Zu generieren. Oder? Konzerte sind glaub, so wie gratis oder fast gratis, wenn man will hören will. Das wird dann
also
aufgenommen und die Aufnahmen
werden verkauft. Genau, Karten werden verlost.
Und die Aufnahmen gibt es natürlich dann nur exklusiv bei iTunes. Mhm. Und so. Ist noch glatt, aber...
Keine Revolution.
Tut jetzt nicht die Musikbranche völlig auf den Kopf stellen.
Ja.
Und in London, muss man doch sagen, hat es immerhin also recht bekannte Bands darunter gehabt.
Also ich finde es schön, wenn das die Vielfalt vergrößert von Musik. Da könnte, glaube ich, iTunes tatsächlich einen Faktor spielen.
Mhm.
Und darum finde ich das noch gut. Und wenn das in der Schweiz mal gibt, dann würde ich mich vielleicht auch um so ein Ticket bemühen.
Im zweiten Teil von unserem Podcast reden wir heute also über das E-Learning an der Uni Zürich. Auf eurer Webseite, auf eurer Einstiegsseite, findet man ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Da sieht man Studenten an einer Transkribierungsmaschine arbeiten. Und dort steht der Satz noch dran, Technik muss nicht nur funktionieren, sie muss auch in die Welt passen. Ist das eure Kernaufgabe, zu sorgen, dass Technik und die Welt zusammenpassen?
Da würde ich schon sagen, das ist ganz zentral. Also so eine Neuerung wird nur aufgenommen, wenn tatsächlich irgendwie ein Kontext dafür besteht, wo sie akzeptabel oder sinnvoll oder sogar erwünscht macht. Und das ist nicht einfach für sich so gegeben. Da muss man viel kommunizieren und auch sehr gut hören, was für Bedürfnisse da sind, damit man dann schließlich eine passende technische Lösung kann offerieren.
Ja, jetzt ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen an der Uni Zürich. Ich kann mich erinnern, wir haben damals ein Projekt gemacht, da war es also noch ein Problem gewesen, für sämtliche Studis, die mitmachen, eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Das war das eine gewesen, und dann hat es aber auch ziemliche Widerstände gegeben, seitens Lehrkräfte und Studenten überhaupt müssen am Computer sitzen und so. Sind die Widerstände noch oben oder hat sich das unterdessen alles zum Guten gewendet?
Ja, da wären Sie wahrscheinlich positiv überrascht heute. Es ist einfach so, dass sich die Front ein bisschen verschiebt. Also, dass jeder erwartet heutzutage, dass er einen E-Mail-Account bekommt und das Passwort und Zugang hat zu allen digitalen Ressourcen, wie den Bibliotheken und so weiter. Das wird heute erwartet.
Mhm.
Und das ist auch gewährleistet. Es geht auch noch eigentlich viel weiter heute. Also das sind wirklich
Geburtswehe. Dann, was ich mich auch so zurück erinnere, ist halt so wirklich, wenn man es druckt, auf Papier druckt, Skript für eine Vorlesung bekommt, ist das quasi das höchste der Gefühle gewesen. Was kommt dich heute alles so für digitale Materialien über, wenn ich jetzt an die Uni gehe?
Also Sie kriegen sicher in sehr vielen Veranstaltungen bereits Ihre Skripte als Online-Möglichkeit im Learning-Management-System, wo sie sich herunterladen können. Das ist nicht obligatorisch für Dozenten, das zu machen, aber sehr viel machen es und die Studierenden verlangen es auch immer mehr. Also die sind froh, wenn sie nicht mehr die Zeit verlieren beim Anstehen im Institut, im Kopierapparat. Also, und das ist sicher eine häufige Anwendung. Ist noch nicht gerade die Krönung des E-Learning, aber also sehr von hohem Nutzwert, das kann man also sagen.
Man muss auch, glaube ich, immer gucken, in welchem Bereich man sich da bewegt und wie denn wirklich E-Learning sinnvoll eingesetzt werden kann, um so dieses Anfangszitat nochmal zu sprechen zu kommen. Also die Technik sozusagen so zu gestalten, dass sie auch auf die Anwendung passt. Ne? Und da gibt es ja wirklich ganz unterschiedlichste Anwendungen. Also das ist jetzt so ganz einfach, wenn man die Skripte oder die Folien bereitstellt. Das kann natürlich auch, also erstmal so nur als Folien, die sind ja nicht immer selbsterklärend. Das kann dann auch als Podcast dann eben aufbereitet werden. Das gibt es beispielsweise in den Rechtswissenschaften ganz viel. Kann sich auch jeder Mensch angucken. Die stehen frei im Netz zur Verfügung. Das sind so Sachen, da sind, glaube ich, erstmal ganz, ganz einfache Dinge.
Das sind dann Slides mit Audio dazu? Oder wie
das ist ganz unterschiedlich. Also es ist, zum Teil sind es wirklich nur Audio-Files, dann sind es Slides mit Audio, also Enhanced Podcasts. Und dann gibt es eben doch die Möglichkeit, dass man Slides, Audio und ein Video noch drin hat. Also man den Dozierenden selber noch sieht, wie er bestimmte Sachen erklärt. Es gibt auch die Möglichkeit, dann eben mit entsprechender Technologie eben Sachen anzuzeichnen in den Folien, dass man sieht, was gemeint ist, um Zusammenhänge zu erklären.
Okay.
Das finden die Studierenden ganz toll, insbesondere dann, wenn es auf die Prüfung zugeht und man sich nochmal angucken muss, was war denn eigentlich in den Vorlesungen, in denen ich vielleicht auch nicht da war, weil ich arbeiten musste oder weil ich krank war oder so. Das wird sehr, sehr intensiv genutzt und eben von den Studierenden noch sehr stark nachgefragt.
Ja. Kommt man dann als Computer nicht affine Student überhaupt noch durch sein Studium durch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt dann wieder wirklich davon ab, in welchem Fach ich mich bewege und wie die Materialien zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, es ist notwendig, dass jeder dazu Zugang hat. Also man kann das nicht davon abhängig machen, ob ein Nutzer jetzt computeraffin ist oder nicht. Man spricht immer von dieser Net-Generation. Es kommen jetzt so die ganzen Studierenden, die mit dem Internet aufgewachsen sind in die Universitäten und die erzählen den Dozierenden erstmal, wie das funktioniert mit dem Computer. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Das ist immer sehr differenziert einfach. Es gibt natürlich auch Studierende, die, wie du sagst, relativ wenig Erfahrung haben mit dem Computer und da vielleicht auch Schwierigkeiten. Und da, denke ich, in einigen Fällen sind wirklich die bevorteilt, die das können. Und das ist, denke ich, auch ein Stück weit Aufgabe der Universität, auch da zu gucken, die auch dahin zu bringen, diese Technologien zu nutzen.
Gut, aber ich glaube, wenn man einen Webbrowser bedienen und eine Textverarbeitung, dann kommt man da schon recht weit, oder nicht?
Ja, also ich denke mal
so. Also man muss ja nicht ein super PC-Freak sein, um zum das Studium kommen, glaube ich, oder?
Ja.
Anwenderkenntnisse sind gefragt.
Darf ich noch fragen, was gibt es sonst noch? Ich sehe, ihr bietet unter den Lösungen auch zum Beispiel Blogging-Software an. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Profs, die quasi einen Blog führen zu ihrer Vorlesung? Oder wie?
Es gibt ganz verschiedene Geschichten, also im Blogbereich. Also zur 175-Jahr-Feier haben ja auch verschiedene Professoren einen öffentlichen Blog geführt. Also da kann man mal auf die Seiten der Uni gehen und sich das angucken, so wie so ein Leben eines Professors aussieht.
Ich bin nicht mehr jeden Tag auf der Seite von der
Uni. Nein, aber es ist wieder mal ein Grund, das zu gehen. Und dann würden an verschiedenen Stellen auch damit gearbeitet, also probiert. Was diese Blogging-Software angeht, wir arbeiten ja auch sehr eng mit der ETH zusammen, die ein spezielles System haben, sowas sehr schnell auch aufzusetzen, eben für Unterricht, für Seminare oder Vorlesungen.
Und das wird aber konkret auch eingesetzt für so Sachen?
Sag mal, nicht in großem so, Maß im breiten Umfang. Das sind, denke ich, so Technologien, die jetzt langsam Einzug halten und wo auch geguckt werden muss, wie sinnvoll ist das einfach, in welchen Kontexten macht das Sinn und da sind wir so in Pilotphasen.
Also ich würde gerade sagen, gerade unter Professoren ist zum Beispiel wichtig, wenn bei der Kantonsratswahl oder wo immer, wenn die Politiker Blogs führen und die NZZ oder Entschuldigung,
Konkurrenz. Wer ist das?
Richtet darüber oder so etwas trägt enorm dazu bei, überhaupt für das Grundverständnis, was ist ein Blog. Und das sind dann so seitliche Wege, wo man dann auch mal kann in der Lehre über Bloggen reden und dann können sie irgendwo anknüpfen.
Gibt es auch ganz konkrete Sachen? Also das ist jetzt alles, was, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das vor allem einfach so die Infos, die man sonst in der Vorlesung hört oder eben früher auf Papier bekommen hat, die kriegt man jetzt digital übers Netz. Gibt es auch, oder wie weit ist das schon voraus, dass man zum Beispiel spezielle wirklich dann so Trainingssoftware hat, die einem zum Beispiel hilft, auf eine Prüfung zu lernen oder so. Gibt es so Sachen auch und wie fest wird das schon eingesetzt?
Das gibt es auch, wird auch sehr geschätzt von Studierenden. Ja. Und das sind vor allem so Selbsttests, wo man ungefährlich kann schauen kann, wie fit dass man ist für die Prüfung. Ja. Und das gibt es natürlich auch. Das ist allerdings auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, so die Materialien zu erstellen. Wir haben auch grosse Förderinitiativen gehabt, also auch vom Bund her, das Swiss Virtual Campus. Und oft ist ein Teil von so einem Projekt eine so eine Selbsttestmöglichkeit. Aber wir haben auch kleinere Projektförderungen an der Uni Zürich, wo man könnte so etwas vorbereiten könnte. Jetzt arbeiten wir ja auch ein bisschen hin auf das E-Assessment, also auf elektronisch unterstützte Leistungsnachweis. Da kann man natürlich auch anknüpfen dann an die Erfahrungen, die man gemacht hat mit diesen Vorbereitungen.
Was passiert genau bei E-Assessment? Das heisst, ich müsste meine Seminararbeit irgendwie auch gerade digital erstellen und so einen Prof schicken, oder?
Das wäre zum Beispiel ganz gut, oder?
Ja.
Es ist auch gut für schriftliche Prüfungen, wenn man die vierstündig anstatt von Hand schreibt, in den Computer schreibt, kann es der Dozent dann nämlich nachher auch lesen. Sonst hat er wirklich mit Handschriften viel Mühe. Und als Studie selber ist es auch, also viele finden es anstrengend, so lange von Hand schreiben. Die üben noch extra vorher von Hand schreiben. Also gut, es hat vielleicht auch andere, die nicht so gut tippen und darum froh sind, sie können von Hand schreiben. Aber also meine Erfahrung ist mit Gymnasiasten in den oberen Jahren, also die können alle Tasten schreiben und zwar schnell. Also das können sie in den Prüfungen dann auch anwenden. Im Moment ist das noch Zukunftsmusik. Wir haben keine Räume, wo können, sagen wir, 100 Leute gleichzeitig eine schriftliche Prüfung ablegen zurzeit. Aber wir sind am herausfinden, ob wir das brauchen und ob wir das müssten einrichten.
Ja.
Es bietet aber auch noch weitere Möglichkeiten, sage ich mal, über das, was das herkömmliche in Prüfungen gemacht wird. Man kann ja Simulationen einbinden in solche Prüfungen. Man hat beispielsweise Schnitte von Erdkrusten, wo dann bestimmte Dinge eingezeichnet und verbunden werden und berechnet werden müssen. Das kann man irgendwie alles sehr integrativ, multimedial, interaktiv gestalten. Und da bieten sich viele Vorteile, einfach das also als E-Assessment zu machen. Also das konkrete Wissen dann auch anzuwenden an bestimmten Dingen.
Wer sind denn die Teilbereiche von der Uni, die jetzt da schon sagen wir, am weitesten sind? Gibt es da zum Beispiel eine Klaffe zwischen Pfeil 1 und Pfeil 2? Oder?
Das würde man vielleicht erwarten.
Ja.
Sind auch nicht alle gleich weit, kann man sagen. Aber ich muss sagen, wenn Sie jetzt würden schätzen, sind Sie eher Pfeil 1 oder die Naturwissenschaftler, wo würden Sie es hin tun? Also
ja, ich als Naturwissenschaftler würde mir natürlich wünschen und hoffen, dass Pfeil 2 da weiter sind, aber wenn Sie die Frage so stellen, dann muss ich davon ausgehen, es ist nicht so.
Ja, also man geht aber eigentlich davon aus oft, oder? Ja. Medizin und Naturwissenschaften sind die es wirklich brauchen, aber es ist also interessant, wie stark in den Sozialwissenschaften, Sprachwissenschaften, in der Geschichte, Philosophie, wie es ebenfalls angewendet wird. Es ist enorm.
Ja. Und hängt es so ein bisschen von persönlichen Vorlieben der Professoren ab? Oder kann man sagen, es gibt einfach die finden das auch noch lesend, die machen dann auch so Projekte und...
Ich würde nicht einmal sagen, also wenn man für die Historiker jetzt einmal als Beispiel würde ich sagen, da läuft einfach so viel im Web. Die haben so wirklich wichtige Foren, die sind einfach im Web. Und wer dort will auf dem Laufenden sein, muss sich dort informieren. Und es gibt natürlich auch dort Professoren, die es gerne machen, die vielleicht auch von sich her Angebote erstellen. Also da haben wir ein ganz tolles, offenes Projekt auch, wo man mittelalterliche Schriften kann lernen, lesen, das Ad Fontes. Und das ist natürlich abhängig wirklich mal von einem Professor, der es will herstellen. Und dann nachher muss er eine Finanzierung finden und es muss engagierte Leute haben, die es umsetzen. Und wenn dann so ein Professor geht, ist so ein Produkt auch in Gefahr.
Ja.
Also das sind nicht immer nachhaltige Sachen.
Ja. Gibt es dann auch Widerstand von gewissen Leuten und Allenfalls aus welchen Gründen, wenn das so wäre?
Ich glaube, es gibt was auch ganz wichtig ist, denke ich, auch in dem Kontext, immer eine kritische oder eine kritische Haltung auch zu Neuerung, zu Veränderung. Ich denke, das ist auch unheimlich wichtig, denn die Verantwortung ist ja auch eine unheimlich große. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, von heute auf morgen, wir stellen alles auf E-Learning um, die Studierenden bleiben zu Hause, hören sich einen Podcast an und treffen sich einfach nur noch virtuell. Welche Auswirkungen hat denn das auf Lehre und Lernen im universitären Kontext? Diese Frage können wir heute eigentlich noch nicht wirklich beantworten.
Mhm. Aber es ist ja noch nicht so, wie das Vorlässig überflüssig ist, oder?
Es ist ja nicht überflüssig, aber was ich sagen wollte, ist einfach, dass es gibt diese kritische Meinung einfach dazu, und die gibt's, und das ist auch gut so einfach, um zu gucken, wo es ist sinnvoll einzusetzen und gut und nicht gut abzuwägen. Denn E-Learning war ein Trend. Ich denke, Ende der 90er hatten wir einen großen Berg und nun kommt man auf eine Ebene, wo man das realistisch einschätzen kann, wo man es auch gut integrieren kann.
Gibt es ja Leute, die zum Beispiel vermuten, dass man das einfach aus Spargründen macht, eben als ein Prof, dass er statt irgendwie seine Vorlesung dreimal muss halten, dass er sie einfach einmal als Podcast aufnimmt und dann allen seinen Studenten vorführt, oder die das abladen lässt, so befürchtigen.
Also das mit dem Sparen, das ist natürlich eine heikle Geschichte. Mhm. Also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass es weniger Geld kostet, wenn man E-Learning macht, sondern dass es sicher gleich viel kostet, weil auch je nach den Betreuungskapazitäten müssen trotzdem geschafft werden. Man muss ja auch den Output der Studierenden, wenn er übers Web kommt, muss man auch mit dem umgehen. Aber wegen dem Widerstand, da möchte ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Also es war am Anfang ein Thema gewesen. Man hatte Angst gehabt, dass es eine Fernuniversität gibt aus der Uni Zürich. Mhm. Und das ist etwas vom Ersten, wo man ganz klar hat müssen sagen, es gibt keine Fernuniversität aus der Uni Zürich. Wir haben eine Präsenzuni und wir haben strategische Schwerpunkte auf dem Blended Learning. Also der kluge Mix von der Methoden Präsenzlehre, Lehren mit den Medien, das ist das, was wir erreichen wollen. Und das ist auch wirklich weitgehend so umgesetzt. Wir haben jetzt, wo zunehmend Kooperationen über universitär stattfinden in der Lehre, also nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre, dann gibt es jetzt eher noch eine Komponente vom Distance Learning inne. Aber im Prinzip haben wir das Blended Learning als Ziel.
Du hast gesagt, wir wissen heute ein bisschen mehr als vor ein paar Jahren. Mich würde noch wundern, was ist zum Beispiel, was sind Sachen, wo man davon weggekommen ist oder Ideen, die man aufgeht, die man vielleicht vor 10, vor 5 Jahren noch gehabt?
Ja, ich glaube, so die Vision, dass E-Learning für alle Bildungsprobleme die Antwort ist. Ich denke, das haben immer so Trends an sich, dass man erst fangen sie so an und man findet es gut und es hat einen Mehrwert auch wirklich und danach denkt man, das ist die Lösung für alles. Mhm. Ich glaube, da ist man heute weggekommen und man sieht wirklich, dass die Stärken in einigen Bereichen da sind. Ich denke beispielsweise gerade, wenn man in die Richtung guckt, die Bologna-Reform, die jetzt anläuft oder ja, die schon eigentlich in vollen Zügen ist, zunehmende Internationalisierung von Studiengängen, dass man einen Professor hat, der an verschiedenen Orten also seine Vorlesung übertragen kann, wie wir das beispielsweise haben bei uns an der Uni Zürich, wo es die veterinärwissenschaftliche Fakultät aufgeteilt ist, also ein Teil ist in Zürich, ein Teil in Bern. Die Vorlesungen werden also übertragen und es können Studenten aus beiden Standorten daran teilnehmen. Das ist wirklich ein wirklicher Mehrwert, der da ist und dann der auch genutzt wird. Und es gibt eben andere Bereiche, wo man sagen muss, also es ist nicht sinnvoll, einen Kurs mit 5 Leuten virtuell zu machen, wenn die alle an einen Ort kommen können. Also quasi,
das ist neu.
Ja, das läuft. Aber ich glaube, dass solche Visionen hatte man, dass man das alles einfach so macht. Und das, ich glaube, davon ist man heute weg.
Also man hat eigentlich auch erwartet, dass man die Raumprobleme löst und so ähnliche chronische strukturelle Uni-Probleme. Mhm. Und natürlich hat auch das E-Learning das Problem nicht einfach können lösen, weil das hat viele Faktoren. Und, also man hat ja 1999 eigentlich angefangen mit der systematischen Unterstützung vom E-Learning an der Uni Zürich und dann sind die doppelten Maturitätsjahrgänge gewesen, Verkürzung von der Mittelschuldauer. Und dort hat man sich sehr viel erhofft, dass dann endlich das E-Learning die Probleme gar können lösen. Mhm. Und jetzt ist bald 10 Jahre später und erst heute sind wir eigentlich so weit, dass man können sagen, doch, da können wir die und die Lösung tatsächlich machen. Vorlesungsaufzeichnungen oder so etwas, wo ein bisschen etwas bringen in die Richtung. Aber also sicher nicht in dem radikalen Mass, wie man sich das
früher erhofft hat. Ja. Was ist denn für euch oder aus eurer Sicht jetzt die erfreulichste Entwicklung, wo findet ihr, oder wenn du jetzt gefragt wirst, was ist das tollste E-Learning-Projekt von der Uni Zürich, was sagst du denn?
Also ich muss sagen, was mich sehr aufstellt, ist, dass wir ein Learning-Management-System haben, das OLAP, wo an den Informatikdienst entwickelt worden ist, wo ein Open-Source-Projekt ist. Da haben wir einfach in dieser Frage aufs richtige Pferd gesetzt, würde ich mal sagen.
Dass wir es selber entwickelt haben?
Indem wir ein kleines Studentenprojekt eigentlich genommen haben und es dann entwickeln und dem auch ein Umfeld geben und eine Zeitdauer, die es drin hat können, gross werden. Und das hat so eine breite Nutzung gefunden. Also heute sind 25'000 Studierende von der Uni Zürich dort eingeschrieben.
Oh ja.
Und insgesamt sind es mehr. Es wird ja auch an anderen Orten gebraucht. Und es ist wirklich, das ist für mich ein Erfolg,
Was
ich sage.
Jetzt musst du mir noch ganz kurz sagen, was ein Learning Management System macht.
Genau.
Weil das zu meiner Zeit noch nicht gehört.
Im Learning Management System tut man für eine Veranstaltung die digitalen Inhalte verwalten und die Studierenden und auch Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Studierenden und Dozierenden tut man organisieren.
Okay.
Und man kann dort auch zum Beispiel eine Anzahl so Übungen anlegen, wo da gibt es schon ein bisschen die Strukturen, die didaktisch hilfreich sind, um das
alles
zu machen.
Klar.
Das macht das Learning-Management-System. Okay.
Also zum Teil werden da Sachen selber entwickelt und zum Teil werden Sachen, Technologien wie ein Blog, was es schon gibt, genommen. Wie ist da so das Verhältnis?
Ja, also wir haben das Tool-Portfolio, oder? Also wir wollen schon, dass das Tool dem Konzept folgt und nicht umgekehrt. Also wir wollen nicht, dass das Tool die Lehrform bestimmt. Früher haben viele Lehrende ihre eigenen Plattformen entwickeln und haben auch das Geld dafür bekommen. Das ist wirklich schwierig geworden. Und unsere Strategie, wir haben ja eine E-Learning-Strategie, die besagt also seit 2003 klar, man darf keine eigenen Plattformen entwickeln. Man muss die strategischen Tools brauchen. Und das war ganz ein wichtiger Schritt gewesen, um auch eine gewisse Vereinheitlichung anzubringen.
Also sonst gibt es einfach irgendeinen
Wildwuchs.
Ein Wildwuchs, genau. Ein Zoo.
Und
auch die Studierenden wünschen sich oft einheitlichere Lösungen.
Wie sieht es denn da international aus? Gibt es da Standards überhaupt schon? Oder macht da jede Uni so ein bisschen, wie sie es gut findet?
Ich glaube, so bei Anwendungen ist es immer so, da kann man auch nicht so die Ländergrenzen ziehen, einfach so wie das Internet quasi nicht irgendwie an der Schweizer Grenze aufhört. Da sind die Technologien werden da weltweit eingesetzt. Es ist natürlich so, dass wir mit OLAT jetzt ein Learning Management System haben, was bei uns entwickelt worden ist und was erstmal hier, sag ich mal, sehr starke Verbreitung hat, aber auch international wahrgenommen wird. Es gibt eben andere Entwicklungen, die eben einen anderen Fokus haben, also in anderen Ländern, die stärker verbreitet sind.
Inwiefern kann ich jetzt als ehemaliger oder als sonst einfach interessierter Mensch auf die Sachen zugreifen? Also kann ich auch als Nicht-Student von dem Ganzen profitieren und wenn ja, wie?
Ja, aber nicht auf alles zugreifen, um ganz kurz zu sagen. Es gibt von der Universität Zürich und was von uns auch ganz stark unterstützt wird, eine Bewegung dahin, möglichst viele Sachen noch frei verfügbar im Netz anzubieten. Es gibt momentan schon viele Dinge, die wir auch auf unserer Website beispielhaft zusammengetragen haben, die zugänglich sind. Ja. Also wir hatten die Rechtswissenschaften angesprochen, aber auch Wirtschaftswissenschaften, da gibt es Medizin, viele Dinge, die man sich angucken kann. Also als kann man reingehen und sich das anschauen, ist mal die Frage, ob man es versteht. Also das ist, weil das Niveau natürlich relativ hoch ist, wenn man sich...
Also ich bin gestern einfach mal so ein bisschen rumgeklickt und habe dann schon irgendwelche Vorträge gefunden und so, aber meistens ist halt dann eben, wenn du nur Slides hast, und hinten dran redet vielleicht noch jemand, man kommt dann, wie du sagst, nicht immer alles mit, aber es ist ja schon eigentlich toll, gibt es da. Also.
Genau, das ist aber, ich meine, wir sind jetzt mal für die Studenten da und wollen es denen vermitteln, aber ich denke, es ist spannend, vor allen Dingen, wenn man sich orientieren möchte, wenn man vorm Studium steht und denkt so, ich studiere jetzt Informatik. Mhm. Wir haben unheimlich hohe Abbrecherquoten einfach auch in diesem Feld, weil die Erwartungen, glaube ich, ganz weit weg sind von dem, was es in der Realität ist.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt, beispielsweise mal eine Vorlesung Informatik oder mal ein anderes E-Learning-Anwendung, die da gebraucht wird, dann bekommt man vielleicht auch mal einen besseren Eindruck, um was geht es denn da eigentlich? Und das, finde ich, ist eine spannende Geschichte, die nicht immer über sowas wie also Einführungsvorlesungen oder sowas abgedeckt werden kann, wo man mal hingehen kann, Und was dann aber doch eher für Einsteiger gemacht ist, sondern wenn man dann wirklich sehen kann, so sieht es nachher aus. Ne? Deswegen ist es für auch für interessierte Laien mal ganz spannend. Ja. Vielleicht immer verständlich, aber trotzdem interessant.
Mhm. Ich habe gesehen, von amerikanischen Universitäten gibt es zum Teil im iTunes schon ganze Abteilungen von, mit sämtlichen Podcasts und Vorlesungen. Wäre das etwas, was ihr euch auch vorstellen könnt in Zukunft?
Das ist das Beispiel von Berkeley.
Ja, genau.
Ja.
Also es muss jetzt nicht also iTunes sein, aber einfach gesehen, irgendetwas
was
in dem Stil.
Was uns auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist natürlich, was da auf der Webseite ist, ist YouTube.
Mhm.
Und irgendwo ist ein Fenster und dort drin kommt dann das Corporate Identity auch noch raus, mhm. wenn man genau hinschaut. Aber man hätte eigentlich schon gerne ein bisschen mehr Corporate Identity im Web auch von der Uni Zürich her. Also es sollte dann endlich mehr unser Auftritt sein als der von YouTube. Mhm. Aber ich denke, das wären wahrscheinlich lösbare Probleme.
Es ja. hat immer zwei Seiten, denke ich. Auf der einen Seite kann sowas natürlich auch ein toller Leistungsnachweis sein für alle Dozierenden, die dann ihre Vorlesungen ins Netz stellen und man sieht, man, das ist toll, da will ich auch hin. Also bei so einem charismatischen Professor, der wirklich Dinge erzählt, die so spannend sind, das ist, interessiert mich, das fesselt mich. Ich denke, das ist wirklich eine Chance, die da drin besteht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer der Punkt, dass sozusagen etwas, was doch durch einen Klassenraum oder durch einen Seminarraum relativ intim ist, weil man weltöffentlich wird. Und das verändert natürlich auch erstmal ein Stück weit so die Stimmung. Was kann ich sagen? Melde ich mich einfach als Studierender mal zu Ort, wenn ich weiß, es steht nachher bei YouTube.
Mhm. Also man getraut sich nicht mehr eine dumme Frage stellen vielleicht.
Das könnten Folgen einfach sein davon. Ne? Oder wenn ja einfach mal was Dummes passiert oder mal eine falsche Äußerung kommt, einfach, das ist ja durchaus menschlich, ne? Dass man daran dann festgemacht wird und so. Das sind, denke ich, so Probleme und Befürchtungen, die einfach auch damit zusammenhängen. Ne? Aber generell finde ich, ist es eine, wenn man weiß, dass das jedem passieren kann, eine tolle Geschichte.
Ja, vielleicht nur als letzte Frage. Wo seht ihr, wo liegt noch am meisten brach? Wo könntet ihr in den nächsten paar Jahren noch zulegen?
Ja. Also da gibt es diverse Bereiche. Vor allem würde ich sagen, in der Internationalisierung, dass die Internationalisierung von der Lehre, die ist mit Bologna verknüpft. Und da kann das E-Learning enorm Unterstützung bieten. Mhm. Wir hoffen auch, dass das jetzt in der nächsten E-Learning-Strategie noch deutlicher festgehalten wird. Also wir haben eine und wir kriegen auch Unterstützung von der Unileitung. Das ist ganz toll. Also da im Bereich von der Internationalisierung können wir etwas erreichen. Dann haben wir auch noch die interessante Bewegung eigentlich von den Studierenden, die das Internet als Lernumgebung brauchen.
Mhm.
Egal, was wir anbieten oder nicht anbieten. Und wie geht man mit dem informellen Lernen um als Universitätsdozentin, Universitätsdozent. Also das sind ein paar Sachen. Und das E-Assessment ist natürlich ganz eine grosse Geschichte. Also da haben wir bereits für 3 Jahre ein Projekt für eine grosse Vorstudie zu machen, wie man die ganze Prüfungslast, die Bologna mit sich bringt, klug kann handeln mit dem Technologieeinsatz.
Ja. Ja, ich sehe, es wird weder langweilig noch geht euch die Arbeit aus, denke ich.
Eine Frage habe ich noch.
Ja, du hast noch eine Frage, okay.
Was ist eine Transkribierungsmaschine? Das muss ich jetzt doch noch.
Du hast das Bild lieber nicht angeschaut.
So ist es aber. Unsere Hörer vielleicht auch nicht, darum kann mir das jemand von euch sagen.
Das ist eine mündliche Information, die die hören über den Kopfhörer und sie schreiben es in die Maschine. Das
ach so.
Maschine
so wie wenn ich ein Interview muss abtippen.
Das ist quasi Text, nein, wie sagt nicht Text to Speech, Speech to Text.
Genau. Spracherkennung heisst es heute.
Und passiert vollautomatisch.
Ja, Eva Seil, Matthias Ross, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und für die interessanten Ausführungen und wie gesagt, viel Erfolg und Spass bei eurer Arbeit.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann wäre das der 58. Stimmt das?
58.
für Digitalk schon gewesen. Genau. Wunderbar. Nächste Woche geht es um das Thema Hörbücher. Es ist jemand da vom Verlag Kein und Aber und erzählt uns dann ein bisschen etwas hoffentlich darüber, wie sie das handhaben dort. Mit zu den Hörbüchern dann nächste Woche. Feedback zu dieser Sendung und Ideen und Anregungen wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünsche ich allen eine gute Woche und eine lehrreiche hoffentlich. Ciao miteinander.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach darauf zu verweisen, wäre das ganz spannend nochmal. Ja. Weil da werden viele Themen, die einfach aktuell sind in dem E-Learning-Bereich, von uns auch aufgearbeitet.
Ja. Und der finde ich wo, der Podcast?
Der ist also unter der Website und dann ist der Podcast, also steht dann da als ein Reiter rechts unten. Ja. Ich kann nochmal den Link
machen. Aber kann ich einen iTunes suchen und steht Stichwort Uni Zürich oder so?
Dort ist der E-Learning-Podcast
ja.
Ah, drin. Also, für alle, was interessiert, hört mal drin. In dem Fall.